wenn man sich so eine kleine Spielform anguckt in den verschiedenen Varianten, dann sind die immer höchst taktisch. Die Frage ist nur immer, wie gehe ich als Trainer oder Trainerin damit um? Wenn ich jetzt eine F- oder E-Jugend trainiere und ich habe einen Anspieler, dann passiert automatisch auch mal eine Steil-Klatsch-Aktion. Es wird einfach passieren, wenn ich zwischen zwei Minitore einen Anspieler stelle, dann passiert das. Das heißt, die Form ist implizit höchst taktisch. Die Frage ist nur, wie gehe ich als Trainer oder Trainerin mit um?
Der Fußballtraining-Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Ja, hallo Nicola, wir treffen uns heute beim VfL Eintracht Mettingen. Vielleicht magst du zum Start des Podcasts einfach mal erzählen, was sich heute hierher verschlagen hat.
Hast du eigentlich hierher verschlagen mit der Idee, hier bei der Eintracht Mettingen mal eine Fortbildung zu machen zur Trainingsphilosophie Deutschland? Du hattest, wann war das genau? Hast du eine Fortbildung besucht? Mit dem Fußballverband Westfalen.
Das ist schon ungefähr ein Jahr her.
Schon ein bisschen her.
Es war
ne?
Kalt auf jeden Fall.
Warst du mit dabei? Hast gesagt, der Input hat dir gefallen, du hättest Bock, das hier auch mal zu machen. Dann haben wir uns kurz geschlossen, haben gesagt, das wollen wir heute auch hier machen. Heute wollen wir hier in kleinen Spielformen trainieren und das den Trainern und Trainerinnen hier dann auch mal zeigen in der Praxis.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist dafür heute. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, vorab so ein bisschen über das zu sprechen, was nachher in der Praxis auf dem Platz auch passieren wird. Du hast es gerade schon gesagt, es geht um die Trainingsphilosophie Deutschland. Du bist ja jetzt auch Teil des Kompetenzteams rund um Hannes Wolf. Vielleicht magst du zum Start einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, Teil dieses Kompetenzteams zu werden.
Ziel von Hannes war es am Ende des Tages, mit der Trainingsphilosophie Deutschland rauszugehen und das nicht alleine. Das heißt, es ist nicht die Hannes-Wolf-Trainingsphilosophie Deutschland, das sagt er von Tag 1 an, sondern das Team so breit wie möglich aufzustellen und so facettenreich wie möglich, weil der Fußball ist auch facettenreich und es gibt ganz, ganz viele Erfahrungen, die wir damit reinbringen wollen. Sei es Ex-Profi-Fußballer Sandro Wagner mit an Bord, der ja jetzt wegverpflichtet wurde, zweimal quasi. Lars und Sven Bender waren mit dabei, Lars Stindl, der auch immer wieder informell damit unterwegs ist und Vollgas gibt. Aber auch ein Daniel Stredak, der U20 Co-Trainer ist und Bambini und F-Jugend bei seinem Sohn trainiert. Das heißt, wir wollen da wirklich alles breit abdecken. Und genauso darf ich auch einen Teil vertreten, nämlich klar zum einen den Mädchenfußball, aber auch in den verschiedenen Altersklassen. Ich war lange im Verein auch tätig, auch wenn ich erst relativ jung bin, durfte ich relativ früh auch starten, Trainerin zu sein und habe von der U11 bis zur U17 jede Altersklasse schon trainieren dürfen, war bei Jungs, bei Mädels im Verband, im Verein und habe da einfach ja so ein gewisses Repertoire an Erfahrungen, was ich da total gerne mit einbringe.
Ja, total spannend. Du hast es auch schon angesprochen, ihr seid breit aufgestellt, ihr versucht alle Bereiche abzudecken. Vielleicht magst du mal erzählen, wie euer Arbeitsalltag in dem Team aussieht. Man sieht ja jetzt häufig, dass ihr auf Fortbildung unterwegs seid, dass das ein oder andere Video mal erscheint. Aber wie ist so der übliche Ablauf, vielleicht auch speziell in deinem Bereich, wenn du sagst, der Mädchenfußball ist da dann auch dein Steckenpferd?
Es ist ein total frei organisiertes Team. Das heißt, wir sind da sehr, sehr viel auch in Eigeninitiative unterwegs und füttern uns da immer wieder auch mit Erfahrungsberichten. Jeder nutzt auch so ein Stück weit seine Kontakte und seine Netzwerke, die er hat. Jeder hat Kontakte zu Fußballverbänden. Wir kriegen ganz, ganz viele Anfragen auch rein. Das heißt, jeder schaut auch da, dass er ja seinen Teil Deutschlands mit auch abdeckt. Verein, Verband oder auch der Austausch mit anderen Ländern haben wir auch schon gemacht. Das heißt, jeder ist da auch so ein Stück weit für sich unterwegs und da in seinem eigenen Netzwerk mit unterwegs. Und dann füttern wir uns immer wieder mit Erfahrungsberichten, vernetzen uns, bauen Dinge aufeinander auf. Wir sind viel auch zusammen unterwegs, das heißt dann zu zwei, zu dritt an Orten und bilden da gemeinsam fort. Ja, und Hannes ist der Kopf vom Ganzen, der die Facette eigentlich komplett abdeckt, der Breitensport gemacht hat, gestartet hat und dann Profitrainer war. Das heißt, der hat alles miterlebt, ist noch Trainer auch im Handball. Und da versuchen wir uns dann jeder auf seinem Wege immer wieder sich mit einzubringen und da auch immer zu wiederholen, worum es bei dem Ganzen geht.
Ja, genau dafür seid ihr ja auch viel unterwegs. Und du hast gerade schon gesagt, ein wichtiger Teil eurer Arbeit ist es auch, Erfahrungen auszutauschen. Wie sind denn so die Erfahrungen, die ihr jetzt in den ersten Jahren gesammelt habt, auf Fortbildung? Wie sind die Reaktionen der Trainer? Wie sind die Reaktionen auf die Videos, die veröffentlicht wurden? Es ist ja schon was Neues gewesen, als ihr mit der Trainingsphilosophie Deutschland gestartet seid.
Ja, auf jeden Fall. Ist eigentlich ganz spannend, dass du sagst, es ist was Neues. Weil die eine Reaktion war, ja, ist ja eigentlich gar nichts Neues, weil das haben wir früher auch schon gemacht, ne? Und für andere war es dann aber, oh, ne, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Die Resonanz ist unterm Strich total toll. Also wirklich viel, viel Dankbarkeit auch von vielen Vereinen und Verbänden. Viele, die jahrelang auch schon in dieselbe Kerbe schlagen und jetzt das Gefühl haben, sie haben auch eine Stimme. Deshalb laden wir auch jeden ein, Teil dieses informellen Teams zu sein. Das heißt, viele holen wir da auch ab. Du kannst natürlich nie alle überzeugen, aber du kannst es so weit wie möglich raustragen. Fast alle sind davon überzeugt, wenn wir da waren. Ich hatte einige Fortbildungen, da hatte ich dann vorher ein paar, die gesagt haben, ah, früher war es eigentlich so, das fand ich eigentlich auch cool. Und dann haben wir drüber gesprochen, waren zusammen auf dem Platz und danach haben sie gesagt, boah, ist schon was dran. So, deshalb ist da insgesamt eine richtig coole Resonanz und ja, viele Leute sind auch total dankbar und ist natürlich auch schön für uns, weil wir so viel Leidenschaft auch da reinstecken und sind da sehr, sehr froh, dass wir das so viel auch wiederholen dürfen. Am Ende sind wir trotzdem nicht. Das heißt, es gibt immer wieder Orte, wo es vielleicht auch noch nicht so bekannt ist oder noch nicht so gelebt wird. Und da haben wir uns auferlegt, keine Angst vor Wiederholung zu haben und dran zu bleiben und immer wieder in diese Kerbe zu schlagen und den Kern des Fußballs zu beschützen.
Ja, ich erlebe es gerade auf dem Amateurniveau, wo wir hier ja auch unterwegs sind, immer bei Fortbildungen auch zu diesem Thema, dass dann häufig auch wirklich hingegangen wird, dass die Trainer quasi die Demo-Mannschaft sind und selbst mal ein 3 gegen 3 spielen und meistens sind es nur 2 Minuten und alles stehen da und ja, sind dann ja auch gerne mal Familienväter um die 50 dabei und sind vollkommen außer Atem und sagen, so hätte ich mir nie vorgestellt, dass das so anstrengend ist und krass, wie viele Treffer wir jetzt erzielt haben in diesen 2 Minuten und hat eigentlich irgendwie mega Spaß gemacht und war mega intensiv. Ich glaube, dass das bei vielen so ein Aha-Moment ist, wenn sie selbst es einfach mal gespielt haben und so die Freude auch daran erfahren haben. Aber vielleicht auch die Frage nochmal an dich, nimmst du da auch einen Unterschied wahr zu Trainern, die dann vielleicht auch auf anderen Niveaustufen unterwegs sind? Ihr seid ja jetzt auch in den Leistungszentren gewesen. Wie ist da so die Resonanz? Kann man da auch einen Unterschied feststellen oder sind die ähnlich offen oder vielleicht sogar noch offener, weil sie den Mehrwert erkennen?
Ich würde von der Offenheit nicht unbedingt einen Unterschied machen. Ich würde eher unterscheiden in dem Interesse der Tiefe oder auch in der Problemlösung, die es am Ende gibt. Also wenn wir jetzt natürlich über Breiten- und Amateursport sprechen, sprechen wir viel über Probleme wie Platzgröße, Materialressourcen, Trainer und Trainerinnen bzw. Spielfeldbegleiter. Das sind die Themen, die an der Basis viele Leute auch ja, wissen wollen, wie sie damit umgehen sollen. Das sind Probleme, es sind ganz klare Herausforderungen, wo wir dann auch Abhilfe schaffen wollen. Und das ist ganz klar ein Thema dann dort, was da dann auch dankend angenommen wird. Und in NLZs wird teilweise wirklich sehr gut auch gearbeitet und da sind wirklich die Themen auch schon präsent. Und dann geht es darum, ja, in Themen reinzugehen wie, okay, wir orientieren uns nicht am Gegner. Weil ganz ehrlich, welcher Breit- und Amateursportverein hat eine Gegner-Videoanalyse? Die gibt's da nicht. Das sind dann da vielleicht Themen. Wie bleiben wir bei uns? Wie denken wir von dem Spieler und von der Spielerin aus? Das waren vielleicht Anfangsthemen. Muss aber auch da sagen, tolle Resonanz. Viele, viele Unterstützer und Unterstützerinnen, die da auch unterwegs sind. Jetzt zuletzt waren die U15, U17, U19 Trainer am Campus. Und da wurde dann auch richtig tief in den Spielformen gearbeitet, was denn da alles so drin steckt.
Ja, es klingt auf jeden Fall super spannend. Ich habe hier noch die Frage stehen, was macht dir am meisten Freude an deiner Arbeit im Kompetenzteam? Ich würde fast sagen, ich kenne schon die Antwort. Es ist der Umgang mit den Trainern auf dem Platz und ihnen einfach zu vermitteln, was eure Idee von Training ist mit der Trainingsphilosophie Deutschland.
Total, 100%. Es gibt immer einen tollen Erfahrungsaustausch auch. Also teilweise Trainer, Trainerinnen, die so lange Trainer sind, wie ich alt bin. Das heißt, da ne, gibt es dann auch einen gegenseitigen Austausch. So wie haben die das eigentlich erlebt in den letzten Jahren? Und ganz ehrlich, bei jeder Fortbildung, die ich selber mache oder die ich von jemand anderem aus dem Kompetenzteam begleite oder auch von anderen Verbandssportlehrern, wo ich schon mit dabei war, ich lerne jedes Mal was dazu. Und es kann was Inhaltliches sein, das kann was im Umgang sein, aber jedes Mal wird das Repertoire erweitert und jedes Mal lernt man irgendwas Neues dazu. Und das macht natürlich richtig Spaß. Und auf dem Platz zu sein, ist sowieso das Beste.
Ja, auf dem Platz ist ein gutes Stichwort. Du bist ja auch noch Co-Trainerin bei den DFB U16 Juniorinnen. Wie arbeitet ihr dort auch mit der Trainingsphilosophie Deutschland, wenn ihr dann zu Lehrgängen zusammenkommt? Ist wahrscheinlich dann auch ein wichtiger Inhalt, oder?
Extrem, ist total präsent auch das Thema für uns. Es ist natürlich ein ganz anderer Umfang, weil wir dann Lehrgänge haben, die sind zwischen 4 und 10 Tagen lang. Manchmal haben wir in 10 Tagen noch 2 Spiele, vielleicht auch Länderspiele. Das heißt, es ist natürlich ein anderes Pensum. Das heißt, wir müssen die Netto-Spielzeit, die ja so elementar wichtig ist, für uns anpassen, aber ich kann ein Beispiel nennen aus unserem letzten Lehrgang. Wir hatten in Spielvorbereitung 5 Trainingseinheiten, davon haben wir 4 auch in kleinen Formen trainiert. Wir müssen halt ein bisschen schauen, dass wir vielleicht keine 3-Minuten-Durchgänge spielen, sondern eher 90 Sekunden und dafür viele, dass man es darüber steuert, weil es für uns elementar wichtig, gekoppelt auch immer wieder mit dem Zwischenblock aus der besten Trainingseinheit, heißt immer wieder Technik auch, einfach trainieren und wiederholen, ist für uns genauso ein großes Thema, weil wir da natürlich auch über dann immer wieder Belastung zwischendurch steuern können zwischen den Spielblöcken.
Jetzt bist du bei den Mädels aktiv als Nationaltrainerin, hast auf Vereinsebene auch schon Mädels trainiert. Das ist ja auch ein Thema, du hast es eben gesagt, was du auch vor allen Dingen bei der Trainingsphilosophie Deutschland bearbeitest. Was würdest du sagen, welche Chancen bringt die Trainingsphilosophie Deutschland auch mit, wenn es um die Mädchenförderung geht? Also wir haben jetzt heute nachher die D-Jugend als Demomannschaft, wo tatsächlich 4 Mädels mitspielen auf Bezirksliganiveau. Wahrscheinlich ja auf jeden Fall auch eine total gute Sache für die Mädels zur Weiterentwicklung, die ihr ja auch ein Stück weit fördern wollt mit der Trainingsphilosophie.
Ganz sicher, auf jeden Fall. Die Trainingsphilosophie Deutschland ist für alle. Und da will ich eigentlich gar nicht unterscheiden zwischen Jungs und Mädels. Jetzt schlägt aber nun mal mein Herz auch besonders für den Mädchenfußball. Und deshalb ist es so elementar wichtig für die Mädels. Es ist natürlich ein Traum, als du mir erzählt hast, hier sind 4 Mädels auch dabei in gemischten Teams. Ich bin selber auch so groß geworden bei den Jungs. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend für die Mädels. Sie sind involviert im Spiel. Wenn wir auf mehreren Spielfeldern trainieren und heterogene Teams haben, dann können wir es machen wir ein Bronzefeld, ein Silberfeld und ein Goldfeld. Und dann können entweder die fußballunerfahrenen Mädels mit den fußballunerfahrenen Jungs auf dem Bronzefeld kicken oder die Mädels unter sich. Es gibt aber ganz sicher auch Mädels, die vielleicht schon ein paar Jahre spielen und so wie ich die größte Ausbildung eigentlich im Garten mit ihren großen Brüdern hatte, vielleicht schon auf dem Feld höher spielen. Das heißt, jedes Mädel ist total involviert und deshalb ist es elementar wichtig auch für die Mädels, die Trainingsphilosophie Deutschland und die dann auch zu erleben.
Inwieweit setzt du damit als Trainerin das um, was du dir vielleicht früher als Spielerin auch gewünscht hättest? Also du hast gerade gesagt, du warst selber bei den Jungs natürlich aktiv, aber ich würde jetzt mal vermuten, da wurde wahrscheinlich noch etwas anders trainiert.
Ganz sicher. Und ich habe es sogar ein bisschen extremer noch, weil ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und ne, ich habe es da auch geliebt. Aber wenn ich natürlich jetzt inhaltlich drüber nachdenke, waren da auch ein paar spannende Sachen dabei. Ich habe es noch ein bisschen krasser eigentlich erlebt, als ich dann ganz, ganz jung Trainerin wurde mit 16 und dann Spielerin in der U11 E-Jugend begleiten durfte, die dann auch bei den Jungs waren. Da habe ich mir viele Einheiten angeschaut und das waren dann oft die Mädels, die dann am Wochenende im 7 gegen 7 noch 10 Minuten Außenverteidigung gespielt haben, weil da können sie nicht mehr so viel kaputt machen und genauso dann aber auch trainiert haben, weil das Spiel am Wochenende halt gewonnen werden musste. Und da hat echt dann auch teilweise mein Herz geblutet und das war so ein Stück weit auch ein Moment für mich zu sagen, boah, ich will es auf jeden Fall anders machen und auf jeden Fall Fußball schaffen, der involviert und auf keinen Fall ausschließt.
Du hast eben schon gesagt, eigentlich nimmst du aus jeder Fortbildung, die du begleitest oder selber leitest, auch noch was mit für dich. Inwieweit war das für dich auch ein Entwicklungsprozess, nach diesen Kriterien der neuen Trainingsphilosophie, sag ich mal, zu arbeiten? Und inwieweit entwickelst du dich da selber auch immer noch weiter?
Extrem, das sage ich auch immer wieder bei allen Fortbildungen. Nicht nur die Jungs und Mädels werden besser, sondern ganz sicher die Trainer und Trainerinnen auch. Und ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, so ein bisschen auch Intuition, was macht einem vielleicht selber Spaß und danach gehandelt, weil wenn man so jung ist und einfach reinstartet, macht man ja auch viel aus dem Gefühl. Da war zum Glück schon ein paar Sachen dabei, wie kleine Spielformen, hohe Aktionsdichte. Wenn ich aber auch zurückdenke, und so ehrlich darf man ja auch sein, habe ich auch ein paar Sachen gemacht, wo ich jetzt sage, würde ich so jetzt nicht mehr machen. Ich würde jetzt keine 14 Finden mehr lehren, die keiner anwendet. Und ich würde immer noch viel Ballmastery zum Beispiel in der Aktivierung machen, aber ich würde sie ganz, ganz schnell ins Anwenden bringen, weil dann bleibt es hängen. Ich hatte allen Mädels, denen ich die 14 Finden in der U11 beigebracht habe, in der U17 wieder. So viele waren nicht mehr da, einfach zu wenig angewendet. Und so habe ich mich da in den Formen auch total entwickelt. Und das ist auch ein Prozess und der geht auch immer weiter.
Ja, total spannend. Ich hoffe, dass viele Trainer das selbst auch mitnehmen. Also wenn ich überlege, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, dann denke ich da, glaube ich, ähnlich drüber. Und wahrscheinlich wird es in 10 Jahren, wenn man auf heute zurückblickt, auch wieder so sein. Aber dafür sind wir ja heute auch hier, um mit den Trainern nochmal zu quatschen. Und unser Thema soll ja heute auf dem Platz sein, die Trainingsphilosophie Deutschland auch in den höheren Altersklassen anzuwenden. Ich glaube, viele denken in erster Linie auch an die neuen Spielformen bei den Kleinsten, wenn es ums 3 gegen 3 geht. aber im Trainingskontext wahrscheinlich dann auch an die kleinen Spielformen in der F-Jugend und weniger in der C-Jugend. Warum ist es aber denn auch in diesen Altersklassen wichtig, dass wir in den kleinen Spielformen viel Netto-Spielzeit sammeln?
Das ist ja, wenn man sich so eine kleine Spielform anguckt in den verschiedenen Varianten, dann sind die immer höchst taktisch. Die Frage ist nur immer, wie gehe ich als Trainer oder Trainerin damit um? Wenn ich jetzt eine F- oder E-Jugend trainiere und ich habe einen Anspieler, dann passiert automatisch auch mal eine Steil-Klatsch-Aktion. Es wird einfach passieren, wenn ich zwischen zwei Minitore einen Anspieler stelle, dann passiert das. Das heißt, die Form ist implizit höchst taktisch. Die Frage ist nur, wie gehe ich als Trainer oder Trainerin mit um? Und wenn ich jetzt eine Mannschaft darauf vorbereiten möchte, der Gegner steht sehr tief, wir werden sehr, sehr viele Flanken brauchen, ne? Als Beispiel jetzt für einen erwachsenen Trainer am Wochenende, dann werde ich das auf gar keinen Fall dadurch trainieren, dass ich 11 gegen 11 spiele und in 45 Minuten 6 Flanken gespielt habe. Der Stürmer ist dreimal vorbeigerannt und einmal hat er reingemacht. So, und wenn ich jetzt das in einer kleinen Spielform denke, die ich höchst taktisch gestalten kann und ich spiele 4 gegen 4 mit zwei äußeren Anspielern, dann habe ich eine Flanke nach der anderen und kann immer wieder in Themen reingehen. Wie laufe ich denn ein? Wie schieße ich denn eine Flanke? Dann habe ich einen Zwischenblock, wo ich technisch darüber sprechen kann, wo ich es wiederholen kann, um es danach wieder anzuwenden. Und dann habe ich einfach ja genau diesen Schwerpunkt abgedeckt, habe ganzheitlich gearbeitet, weil ich trotzdem noch ja, viel mehr drin habe, als ich nicht drin habe und habe eigentlich genau das trainiert, was ich trainieren will. Und das ist, was viele am Anfang noch nicht so auf dem Schirm hatten, kleine Spielformen sind höchst taktisch. Die können es, also sie sind es auf jeden Fall implizit und sie können es aber auch explizit durch den Trainer oder die Coaches werden.
Ja, es ist ja ein großer Kritikpunkt eigentlich gewesen, als ihr gestartet seid, dass gerade der Jugendfußball auch zu taktisch geprägt war. Ein Beispiel, das ihr ja immer genannt habt, ist, wir machen in der U19 eine Gegnervorbereitung, wir trainieren eigentlich die ganze Woche nur auf den kommenden Gegner ausgerichtet. Das wollt ihr ja so ein bisschen aufbrechen, dass wir uns davon lösen. Aber welche Rolle spielen denn Gruppen- und mannschaftstaktische Inhalte trotzdem noch, auch in der Trainingsphilosophie? Ich habe gerade rausgehört, eigentlich ein ziemlich großer.
Definitiv, es passiert nur einfach von selbst und wir wollen auf gar keinen Fall dahin, dass wir sagen, C-Jugend am Wochenende, das kommt auf uns zu und das wollen wir trainieren, sondern der Spieler, die Spielerin steht komplett im Mittelpunkt und davon wird das Training geplant und nicht vom Wochenende. Das heißt, ich kann immer wieder pointieren. Beispiel war gerade Flanken, vielleicht dann auch Kopfballspiel, was ich pointieren kann, aber nicht, wie gewinne ich denn das Spiel am Wochenende? Und wenn die Spielerin oder der Spieler im Zentrum steht, dann werden die auch zwingend besser, dann wird die individuelle Qualität hochgeschraubt und dann werden sie ganz sicher auch später im Erwachsenenbereich dafür sorgen, dass vielleicht die Ergebnisse auch gut ausfallen. Aber im Mittelpunkt steht immer die ganzheitliche Entwicklung.
Ja, einen weiteren Kritikpunkt hast du ja eigentlich gerade schon widerlegt. Häufig heißt es ja, wenn ich dann in kleinen Spielformen 4 gegen 4 trainiere, da wird ja nie ein Flugball passieren, da wird ja nie eine Flanke passieren. Das sind aber ja trotzdem wichtige Techniken am Ende des Tages im Fußballspiel. Die muss ich ja auch irgendwie abdecken. Du hast es gerade schon angerissen. Auch das kann ich aber ja sehr gut in kleinen Spielformen machen.
Definitiv. Wir haben als Beispiel die Flanke. Wir haben aber auch mal weiträumige Pässe durch einen Anspieler neben dem Tor. Das heißt, die Situationen kommen immer wieder vor. Deshalb auch immer die Frage, was trainieren wir heute nicht, wenn wir in Training gehen? Was man nicht vergessen darf, wir gehen jetzt natürlich von der Mannschaft aus, weil sie nicht zweimal die Woche Training, dann empfehlen wir genauso zu trainieren. Wir wollen ja nicht verhindern, dass Teams gerade in den älteren Altersklassen auch mal größer trainieren. Wenn dann eine dritte Einheit, eine vierte Einheit dazukommt, dann ist es zweifelsohne auch mal so, dass ich eine größere Spielform habe und die wollen wir auf keinen Fall killen. Und wenn ich zweimal die Woche trainiere, ist eben genau das viel, viel wichtiger, nämlich die ganzheitliche Entwicklung. Die Themen sind trotzdem total relevant und die kann ich on top in weiteren Einheiten machen. Es sind aber unfassbar viele auch schon in diesen Formen mit abgedeckt, weil ich auch da weiträumige Techniken gut verpacken kann.
Du hast gesagt, ihr plant die Trainings dann ja in erster Linie vom Spieler aus, von der Spielerin aus. Jetzt geht es ja gerade, wenn wir in die höheren Altersklassen kommen, B-Jugend, A-Jugend, zum Teil auch schon um Positionstechniken, die sind schon festgelegt, es wird kein Stürmer mehr werden, es wird eher ein Verteidiger, vielleicht ist er schon festgelegt auf die Position im Zentrum und dann sind ja auch andere Techniken gefordert. Gelingt es auch in kleinen Spielformen, diese individuelle Förderung zu schaffen oder brauche ich dafür dann wirklich ein spezifisches Positionstraining, wo ich in Kleingruppen nur mit den Innenverteidigern arbeite?
Definitiv. Also es ist auf jeden Fall so, dass, also es ist eine wichtige Frage, es ist auf jeden Fall so, dass Positionen auch bei uns eine Rolle spielen, aber auch in der Form, dass wir uns auch jetzt wieder haben überraschen lassen, welche Spielerin wie im U16-Nationalmannschaftsbereich dann innerhalb eines Lehrgangs dann doch irgendwie offenbart, dass sie keine Innenverteidigerin ist, sondern vielleicht doch eine Stürmerin. Das heißt, auch da ist es ganz, ganz, ganz entscheidend, in der Entwicklungszeit ganzheitlich auszubilden und nicht nur auf, oh, die ist schnell, das wird bestimmt eine Außenstürmerin, in die Kerbe wollen wir schlagen, sondern ganzheitliche Entwicklung. Jetzt ist es natürlich aber trotzdem so, dass ich die Möglichkeit habe, in den älteren Altersklassen positionsspezifisch in den Formen auch schon zu trainieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache eine Form A-Jugend oder Erwachsene 5 gegen 5 und denke aus der Spezifik Spielaufbau eine Viererkette und einen Sechser, die spielen gegen zwei Achter, die pressen, zwei Außenstürmer und einen Sturm. Ich hoffe, ne, es passiert jetzt gerade in meinem Kopf, es ist nachvollziehbar, wenn man das hört, spielen gegeneinander, dann habe ich eine kleine Spielform mit sehr, sehr hohen Aktionen, immer wieder die gleichen Aktionen, wo ich dann auch reingehen kann, in einer gewissen Positionsspezifik. Das heißt, da kann ich dann schon auch reingehen, wenn ich über Flankenspieler spreche. Wer spielt denn die Flanken? Ja, wahrscheinlich dann die Spieler, die eher außen sind. Wenn wir das aber machen in den jüngeren Altersklassen, ist es wichtig, jeden Spieler, jede Spielerin in die Situation zu bringen, um eine ganzheitliche Entwicklung gewährleisten zu können. Und das ist dann auch wieder ganz spannend, um wieder eine kleine Anekdote aus dem letzten Lehrgang zu erzählen. Haben eben besagte neue Stürmerin, die einen Abschluss macht im Spiel. Ich frage sie in einer kurzen Unterbrechung, und was denkst du? Sagt sie, ah, hätte ich mit links schießen müssen, Schussfenster war offen. Und da habe ich mir direkt wieder gedacht, wie oft wird sie jetzt noch in diese Aktion kommen, dass sie es wirklich anwenden kann? Und habe dann aber zum Glück ein bisschen innere Ruhe gehabt, weil ich wusste, gut, wenn wir wieder in die kleinen Formen gehen, wird sie auf jeden Fall in dem gleichen Durchgang noch 3, 4, 5 Mal dieselbe Aktion haben und es dann selber erleben und lernen, wie sie es in dem Moment hätte vielleicht ein bisschen besser machen können.
Wir haben also, du hast es gerade gesagt, einmal den ganz großen Vorteil, dass die Spieler und Spielerinnen immer wieder in die Situation kommen, wo sie selbst erleben und lernen können. Aber auch für uns Trainerinnen und Trainer ist es ja eigentlich ein Geschenk, wenn wir in diesen kleinen Spielformen arbeiten, weil du hast es eben schon gesagt, wir wollen uns irgendwie darauf vorbereiten, dass wir am Wochenende viele Flanken brauchen, aber in unserer großen Spielform kommt das 6-mal vor. Also haben wir ja eigentlich auch nur 6-mal die Gelegenheit, das wirklich inhaltlich zu coachen, wenn wir eine kleine Spielform wählen und es kommt nicht nur 6-mal vor, sondern vielleicht 10, 20, 30-mal, ist es ja auch für uns Trainer eigentlich viel einfacher und viel besser möglich, inhaltlich reinzugehen, oder?
Total. Und vor allem, wenn ich kleine Spielform habe und viele Durchgänge habe, dann habe ich perfekte Pausenzeiten, um eben auch da zu coachen und auch mal was zu zeigen. Das heißt, wir gehen nicht verloren in den Formen. Unsere Rolle verändert sich aber. Wenn ich jetzt über Kinderfußball explizit nachdenke, dann sind wir eher ein Rollenspielfeld, Begleiter, Begleiterin, wo ich einige von brauche und über ein Thema wie zum Beispiel Elternabend viele ranziehen kann. Und dann bin ich Motivator, Unterstützer, Wertevermittler und dafür zuständig, dass schnell der nächste Ball reinkommt. Und je mehr ich dann in den Formen auch wachse, desto mehr kommen natürlich wir dann auch inhaltlich ins Spiel. Und da habe ich super Pausenmöglichkeiten, um da zu coachen. Und die Situation kommt viel häufiger vor. Und ganz, ganz häufig erkennen Spielerinnen und Spieler schon selbst in der Situation, was nicht so gut war. Da kann man viel auch über Fragen machen. Ich hatte auch mal eine Spielerin, die ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, oh, der ist immer wieder links an mir vorbeigegangen, da muss ich ein bisschen weiter innen stehen. Und wenn man das dann noch als Trainer verstärkt, hat man, glaube ich, schon einen guten Job gemacht.
Wie genau würdest du die Rolle des Trainers denn dann auch in den höheren Altersklassen definieren? Du hast gerade schon gesagt, es kann ja auch total gewinnbringend sein, wenn die Spieler und Spielerinnen selbst darauf kommen, welche Lösung sie jetzt gerade brauchen. Und du hast auch gesagt, du hattest in dem Lehrgang Gott sei Dank die innere Ruhe, dann auch so lange zu warten, bis die Situation wieder auftrat. Ist das auch ein Aspekt, den wir Trainerinnen und Trainer vielleicht noch verstärkt lernen müssen, diese Geduld auch wirklich zu haben und nicht jede Aktion reinzugehen, sondern auch einfach mal laufen zu lassen und die Spieler und Spielerinnen selbst erleben zu lassen?
Total. Das ist ja am Ende aber auch immer ein bisschen typabhängig, genauso wie ich durch den hohen Freiheitsgrad in der Spielform ja auch mit selbst entscheiden kann, was bin ich denn für ein Spieler oder eine Spielerin. Genauso ist es bei den Trainern und Trainerinnen auch. Ich bin jetzt eher der Typ, ich bin begleitend auch viel unterwegs, viel auch motivational. Wenn ich mir Videos von mir selber anschaue, merke ich, okay, 2, 3 Inhalte versuche ich immer zu setzen, aber viel ist motivational, schnell motivieren, Umschaltaktion. Und dann schaue ich zwischendurch, wie viel Inhalt ist dann eigentlich drin. Das heißt, es ist so ein Stück weit, welcher Trainer, welche Trainerin bin ich denn? Wie bin ich denn als Typ? Und natürlich ist es aber auch so, und da gehöre ich auch zu, dass man sich einfach mal zurücknimmt und sagt, hey, ich lasse jetzt einfach mal laufen und guck mal, was in der Form passiert. Weil auch wenn wir vielleicht alle ein bisschen Erfahrung mitgebracht haben, ne, werden die Spieler und Spielerinnen durch unsere Stimme nicht besser. Nur weil ich ihr zurufe, dass sie nächstes Mal mit links schießen soll, wird sie dadurch auf keinen Fall besser. Und das ist das, was wir auch ein Stück weit lernen müssen und wo wir auch mit leben müssen.
Bietet die beste Trainingseinheit da vielleicht auch ein Stück weit Orientierung für uns, dass wir den Spielblock eher nutzen, um es wirklich mal laufen zu lassen und wirklich mal die Möglichkeit geben, selbst Erfahrung zu sammeln und der Zwischenblock dann wirklich der Teil ist, wo wir auch gefragt sind, wo wir wirklich im Detail immer wieder reingehen können, um dann auch wirklich zu korrigieren, damit es dann im nächsten Spielblock wieder in die Anwendung übergeht?
Definitiv. Das ist ja durch die Natur der Sache ganz logisch, weil im Zwischenblock können es natürlich im jüngeren Altersbereich Fangspiele sein, im oberen Altersbereich, um im Thema zu bleiben, Flanke und Kopfball. Dann sind wir natürlich auch gefragt, da mitzuhelfen. Und es ist ja auch ganz normal in dem Spieltempo, was in den Spielformen auch ist, dass ich nicht immer direkt im Detail reingehen kann und später schon. Das heißt, die Struktur kann dabei definitiv auch helfen.
Das heißt, auch da sind wir gefordert, Geduld zu haben und nicht die Spielform ständig zu unterbrechen und dadurch den Spielfluss und auch die Spielfreude so ein bisschen kaputt zu machen, sondern wirklich Geduld zu haben, zu beobachten, was für Probleme treten gerade auf und dann den Zwischenblock zu nutzen, um sie da zu korrigieren.
Definitiv. Und auch generell den Jungs und Mädels Zeit zu geben, in den Formen zu wachsen. Um ein Beispiel zu nennen von einer Regel, das Thema nur nach vorne passen. Das heißt, ich muss immer nach vorne und wenn ich zurückpasse, muss geschossen werden. Das sind Formen, die dauern einfach ein bisschen, bis sie funktionieren. Und bevor man versucht, zu viel zu zercoachen und ne, das ist jetzt gerade der Fehler, das ist der Fehler, versuch so, müssen wir den Jungs und Mädels Zeit geben, in der Form dann auch groß zu werden. Und dann wird man auch merken, wenn man geduldig ist, es läuft besser, es kommen viele Aha-Momente auch von selbst und die Jungs und Mädels entwickeln sich echt toll in den Formen.
Jetzt haben wir viel übers Training gesprochen. Ein Thema, das ja auch immer wieder auf euch zukommt, sind die Spielformen am Wochenende. Im Bereich der Jüngsten gab es da jetzt schon einige Änderungen. Wir spielen im 3 gegen 3, wir spielen auch viel Tore. Wir haben total viele Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass alle auch aktiv sind. Wie soll es denn da weitergehen, auch in den höheren Altersklassen? Da sind wir ja noch relativ, ich sag mal, traditionell unterwegs. Ist das ein Punkt, der auch bei euch auf der Agenda steht oder haben wir da keine Änderung zu erwarten?
Wir haben natürlich definitiv Fokus Trainingsphilosophie, weil das natürlich ist, was wir durch die Varianten total gut auch mit steuern können und wo auch ehrlicherweise weniger politische Hürden sind, weil niemand mehr dazwischen geschaltet ist. Wenn wir jetzt aber über die Spielformate sprechen, sind wir erstmal froh, dass sich da unten viel tut, weil am Ende geht es wieder um Ballaktion, Freude, Intensität und Wiederholung auch am Wochenende. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir in der E-Jugend kleiner spielen, wünschenswerterweise 5 gegen 5 auf mehreren Feldern, dann ist es natürlich ein absolutes Wunschszenario in der D-Jugend, 7 gegen 7 zu spielen und das und dadurch die Ballaktion total in die Höhe zu treiben. Und dann, wenn wir darüber sprechen, wie sieht denn so ein Übergangsbereich aus? Weil in dem Moment wird es ja automatisch ein härterer Cut von 7 gegen 7 auf 11 gegen 11. Dann darf man nicht vergessen, dass man C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend, das heißt 6 Jahre in Summe noch hat, um in den Erwachsenenbereich zu gehen. Das heißt, man hat 6 Jahre noch auf dem großen Feld. Eine weitere Möglichkeit für den Übergang ist natürlich zu sagen, wir spielen 11 gegen 11 in der C-Jugend und organisieren Freundschaftsspiele im Zwillingsmodus 7 gegen 7, damit wir einfach immer das Prinzip haben, 14 Jungs und Mädels spielen immer.
Unsere D-Jugend, die heute Demo-Mannschaft ist, versucht sich das erste Mal diese Saison genau in diesem Twin-Game-Modus. In der Bezirksliga läuft jetzt ein Pilotprojekt. Die ersten 20 Minuten wird im 7 gegen 7 auf 2 Feldern gespielt. Danach geht es dann ins 9 gegen 9. Nur das Ergebnis wird am Ende gewertet. Du hast eben schon so ein bisschen angerissen, was ihr euch davon erhofft, dass wir einfach mehr Aktionen für alle Spieler haben. Ist es genau das, was diese Pilotprojekte dann jetzt auch bewirken sollen? Oder was steckt genau noch weiter dahinter?
Was heißt, was die Pilotprojekte bewirken sollen? Am Ende ist es ja eine relativ einfache Rechnung, wie viele Aktionen ich im 7 gegen 7 und 9 gegen 9 habe. Und die Frage ist ja dann auch immer, was dann häufig auch aufkommt, ist, wie werden die Ergebnisse denn eigentlich gewertet? So, und du hast gerade gesagt, nur aus dem 9 gegen 9 wird eigentlich gewertet. Das heißt, alle plus 5 Spieler, die eigentlich mehr spielen, fühlen sich vielleicht so ein Stück weit entwertet, weil die dann wieder auf der Bank spielen. Jetzt nicht, um in deinem Beispiel zu sprechen, aber generell, weil das Ergebnis nicht zählt. Und dann müssen wir natürlich wieder darüber sprechen, okay, wenn das Pilotprojekt ist, wie ist denn eigentlich das Ziel? Und wenn wir da jetzt Zwillingsspiele durchziehen und auf 2 Feldern spielen und man hat zum Beispiel 6 Spiele oder 8 Spiele in dem Modus, 6x12 Minuten als Beispiel, dann zählt jedes gewonnene Spiel wie ein Punkt. Und dann habe ich nachher ein ganz einfaches Ergebnis, was ich dann auch rechnen kann. Es kann unentschieden sein, es kann Sieg und Niederlage sein, dann habe ich trotzdem Ergebnis. Und natürlich sollen so Pilotprojekte die Augen auch öffnen und auch zeigen, wie cool das ist. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Weg zu gehen, aber es tut sich was.
Ja, auf jeden Fall, es tut sich was und ich denke, es ist auch gut, dass sich was tut. Jetzt ist so ein Pilotprojekt ja auch immer dafür da, vielleicht nochmal rauszufinden, welche Herausforderungen da vielleicht auf euch zukommen oder auf uns zukommen. Habt ihr da auch schon welche festgestellt, wenn es um diesen Twin-Game-Modus gibt, oder könnt ihr vielleicht antizipieren, welche Herausforderungen da möglicherweise auch noch auftreten könnten?
Definitiv. Es sind natürlich die unterschiedlichen Spielergrößen oder Mannschaftsgrößen. Das heißt, wenn die einen dann in der D-Jugend beispielsweise einen 12er Kader haben, dann werden Zwillingsspiele schon schwer. Das ist nicht die Norm. Und dann kommen die einen mit 12, die anderen haben aber 17 im Kader. Das heißt, ab dem Moment habe ich dann schon eine Herausforderung und die zusätzliche Möglichkeit, über mehrere kleine Spielfelder das dann auch zu lösen, dessen Ergebnisse natürlich auch gewertet werden. Und das ist ein Prozess. Und ne, wir kommen jetzt auch nicht von oben herab und sagen, Spiel 2x7 gegen 7, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Wir wissen, dass das organisatorischen Aufwand ist und dass es vielleicht auch mal eine Abstimmung mehr ist mit dem gegnerischen Trainer. Was ja jetzt aber auch gesellschaftlich gesehen nicht so schlimm ist, dass es eine Abstimmung ist. Das wissen wir. Aber wenn man es macht, dann hat es für jedes Kind auch einen Mehrwert. So, das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen. Was machen wir denn, wenn die Mannschaften so unterschiedlich groß sind?
Ja, und ich glaube, eine zweite Herausforderung, du hast sie eben auch schon angerissen, sind definitiv auch die Ergebnisse. Es ist ja eine ganz große Kritik, selbst Friedrich Merz hat es ja im Wahlkampf gesagt, dass es angeblich nicht mehr ums Gewinnen und Verlieren geht, sondern alle nur noch aus Spaß und der Freude Fußball spielen. Ich denke, du wirst ihm jetzt klar widersprechen, aber wie schafft man das, das auch der Öffentlichkeit zu vermitteln und vor allen Dingen den Jungs und Mädels zu vermitteln, dass das immer noch das ist, was am Ende zählt, das Ergebnis.
Ich glaube, es ist bei den Jungs und Mädels gar nicht so schwierig. Ich glaube, dass man generell Aufklärungsarbeit bei Trainern, Trainerinnen und auch Eltern viel leisten muss, weil am Ende sind wir die Menschen, an denen sich die Kinder auch orientieren. Und ich finde es auch gut. Ich war selber eine totale Ergebnisfußballerin und war unzufrieden, wenn ich am Wochenende verloren habe. Am Ende sind wir die Vorbilder, die darin es auch vorgeben und es auch leben. Und wenn wir jetzt über dieses Beispiel sprechen, was ich gerade gesagt habe, gibt es trotzdem noch ein ganz klares Ergebnis. Das heißt, das wollen wir auch auf gar keinen Fall loswerden. Problem ist, wenn wir jetzt wieder über die Trainingswoche sprechen, von der ich, wie du merkst, nicht so richtig loskomme, dann dürfen wir auf gar keinen Fall dahin kommen, weil wir das Ergebnis am Wochenende wieder haben, was auch wichtig ist, dass wir sagen, dafür trainieren wir. Und deshalb spielen immer nur die auch auf diesem Feld, weil die müssen es am Ende auch für uns für das Ergebnis rocken. Und das ist ein Mindset, in das wir auch gehen müssen, dass es um die Jungs und Mädels geht und nicht um den Sieg am Wochenende. Und das meine ich damit, wenn wir die Vorbilder sind. Trotzdem gibt es natürlich eben diese Modi, wie das Beispiel gerade im Zwillingsmodus, wo das Ergebnis entscheidend und ganz wichtig ist.
Du hast es gerade angesprochen, du kommst auch nicht weg von der Trainingswoche, aber vielleicht müssen wir ja auch genau da bleiben. Wie kriegen wir denn dieses Gewinnen und Verlieren vom Wochenende vielleicht auch in die Trainingswoche rein, dass es auch da auf einmal wieder entscheidend für uns wird und es auch da darum geht, ob wir jetzt Gewinner oder Verlierer in dem Moment sind?
Das ist das Schöne in den kleinen Formen und das beobachte ich auch immer wieder auf neuen Videos von der Trainingsphilosophie, auch wenn der Ton aus ist, was kleine Formen für eine Emotionalität zum Spiel auch schaffen, weil halt keiner sich verstecken kann. Ich habe automatisch eine Verantwortung für mein Team, weil wir eben nur zu dritt, zu vier, zu fünf sind. Ich meistens ein Tor relativ nah vor mir und im Rücken habe. Das heißt, ich habe automatisch ein Verantwortungsgefühl und bin automatisch in einem Wettbewerb drin. Das heißt, durch diese kleinen Formen wird das oft selbstverständlich auch geschaffen. Und wenn ich Modi mit einbaue, wie Aufstieg und Abstieg, wenn ich Ergebnisse zähle, wenn ich immer wieder darauf hinausgehe, dann wird es in der Trainingswoche auch Anklang finden. Meine Erfahrung ist, dass es oft schon von selbst passiert, weil viele Tore fallen, ich auch als Verteidigerin mal die Möglichkeit habe, den Ball zu gewinnen und ihn reinzuschießen und zu jubeln, ne, wofür wir ja irgendwie dann doch alle auch ein bisschen Fußball spielen. Das heißt, das ist da implizit auch schon mit drin, dass ich immer wieder voll im Wettbewerbsmodus bin. Und genauso kann ich es natürlich in der Aktivierung machen, genauso kann ich es aber auch in einem Zwischenblock machen. Wenn es dann darum geht, ich mache wieder das Beispiel Flanke Kopfball, dann mache ich das als Wettbewerb, weil dann geht es um Gewinnen und Verlieren und dann habe ich auch den Anspruch, besser zu werden.
Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht letzte Frage dazu. Was mache ich denn mit dem Ergebnis am Wochenende? Die große Diskussion entsteht ja eigentlich immer dann, wenn am Ende die Ergebnisse zu einer Tabelle zusammengefügt werden. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
Also ich verstehe es total. Ich glaube, dass es aber viel auch gemacht ist von ne, wie, woran orientiere ich mich denn? Nämlich an dieser Tabelle. Und ich bin da relativ offen. Ich als Spielerin hätte eine Tabelle auch cool gefunden, hätte auch drauf geschaut. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die darauf verzichten können. Und es geht an diesem Wochenende darum, dass man dieses Spiel gewinnen will. Ich glaube, dass es irgendwann, wenn ich mehrere Spiele organisiere, richtige Spielfeste organisiere im Kinderfußball, wird es irgendwann unübersichtlich zu zählen. Und dann sind es wieder wir, die es vorleben, zu sagen, naja, gut, haben jetzt 4-3 gewonnen, aber Tabelle gibt's ja eh nicht. Oder ja, wir haben das Ding 4-3 gewonnen. So, und dann geht's wieder um uns und um das Vorleben. Und es ist zu, wenn es zu organisieren ist und nicht unübersichtlich wird, bin ich totale Befürworterin der Tabelle. Weiß aber auch, dass gerade wenn ich über Bambini-Spielfeste spreche, im 2 gegen 2, es schnell auch unübersichtlich werden kann. Und dann sind wir die, die es mit vorleben.
Vielleicht noch dazu, wie, oder wenn wir jetzt über die höheren Altersklassen reden, ab wann ist dir eine Tabelle dann auch im Sinne von Auf- oder Abstieg wichtig? Oder würdest du sagen, das darf grundsätzlich nicht das sein, was hinter einer Tabelle steht? Vielleicht auch kurze Anekdote von mir. Wir sind in der letzten Saison mit unserer A-Jugend in die Bezirksliga aufgestiegen, freuen uns sehr darüber, spielen da als Aufsteiger jetzt aber in einem Zwölferfeld und aus diesem Zwölferfeld steigen am Ende der Saison 4 Mannschaften ab. Das heißt, es ist jetzt schon klar, wir werden die ganze Saison um den Abstieg spielen. Wir haben schon kommuniziert, am Ende des Tages ist es ein Geschenk, dass wir in dieser Liga spielen dürfen, weil wir da die bestmögliche Chance haben, die Jungs auszubilden. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Und wenn wir es dann am Ende schaffen, über dem Strich zu stehen, ist es cool. Wenn nicht, ist es halt so. Aber ich frage mich immer, ob das dann das Richtige ist, wenn so viele Mannschaften absteigen müssen.
Du schlägst da, wie ich finde, genau die richtige Kerbe, weil eine Tabelle ist ab dem Moment, wo es übersichtlich ist, gut. Sie darf aber nicht darüber entscheiden, ob ich nächstes Jahr in der oder in der Liga spiele. Wir haben Themen wie geerbtes Ligenrecht. Das ist ja dann in der Jugend auch ein extremes Thema. Auf einmal habe ich einen ganz anderen Jahrgang, der jetzt die Liga höher spielt oder die Liga drunter. Und am Ende geht es dann ja auch wieder nur darum, wenn ich jetzt an eure A-Jugend denke, gut, am Wochenende wäre es nicht unwichtig, das Spiel zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Wie trainiere ich denn? Und wenn ich dann wieder trainiere mit dem Schwerpunkt, wir müssen irgendwie das Ding gewinnen, damit wir irgendwie die Jungs hier behalten können, damit sie den Verein nicht wechseln, dann machen wir da gehörig was falsch. Weil dann gehen wieder viel zu viele Prozente verloren in der Ausbildung der individuellen Qualität bei euren Jungs. Und deshalb ist eine Tabelle ab einem gewissen Alter wichtig, aber darüber darf sie nicht entscheiden.
Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn wir das auch schaffen, dass in Zukunft da nicht mehr so viele rote Balken eingeblendet sind, wenn ich auf die Tabelle gucke. Um nochmal zurückzukommen zu den Spielmodi. Du hast jetzt, oder wir haben drüber gesprochen, in der D-Jugend sind die Twin Games eine Möglichkeit. Wir spielen dann im 7 gegen 7. Wenn wir dann in der C-Jugend weitergehen und dort im 11 gegen 11 spielen, ist der Übergang natürlich schon sehr groß. Wir wechseln auf einmal aufs große Feld. Wir haben 11 Spieler. Ist es aus eurer Sicht ein Übergang, der gut zu bewältigen ist? Oder ist es da vielleicht auch nochmal ein Gedanke zu sagen, wir gehen auch in der C-Jugend von diesem 11 gegen 11 weg, bauen vielleicht noch einen Zwischenschritt ein, spielen vielleicht noch nicht übers ganze Feld mit weniger Spielern, welche Möglichkeiten es da auch immer gibt?
Mhm. War auch in unseren Überlegungen mit drin, weil wir natürlich auch überlegt haben, okay, Zwillingsspiele, Hardcut aufs 11 gegen 11. Wenn man aber rein organisatorisch denkt, jetzt baue ich 9 gegen 9 beispielsweise auf oder ein kleineres Feld, das heißt, es spielen 2 Spieler oder Spielerin pro Team weniger. Wenn ich jetzt in der normalen Rechnung bin, wir haben einen Platz zur Verfügung, kann ich dahinter eigentlich kein Feld mehr aufbauen, weil ich meine, du weißt es selber, wenn 10 Jugendliche am Tor vorbeischießt und dahinter ist noch ein Feld, dann kann das nicht so gut ausgehen. Und am Ende haben wir dann wieder weniger Jungs und Mädels, die spielen. Und deshalb sagen wir, der Übergang ist dann möglich zu sagen, okay, 11 gegen 11, Freundschaftsspiele 7 gegen 7. Aber in dem Moment ist viel, viel wichtiger, dass wir vorher die Ausbildung haben, viele Ballkontakte haben, auch auf jeden Fall 14 immer spielen haben und nicht sagen, okay, 9 spielen, ich brauche eigentlich nur einen 15er Kader und jetzt ne, spiele ich dann aber, oder maximal 15er Kader, spiele dann 11 gegen 11 und brauche irgendwie doch nochmal 3-4 mehr, sondern dann zu sagen, dann machen wir den Hard Cut, den nehmen wir dann in Anführungszeichen in Kauf und haben dann aber viel mehr Jungs und Mädels ausgebildet und trotzdem noch die Möglichkeit über Freundschaftsspiele im 7 gegen 7 das auszugleichen.
Das heißt, dann sind wir im Übergangsbereich als Trainer wieder gefordert, unter der Woche uns nicht davon ablenken zu lassen, dass es am Wochenende im 11 gegen 11 abgeht, sondern dann wirklich auch nicht fürs Spiel zu trainieren, sondern in den kleinen Formen zu bleiben, um da wirklich auch wieder die Intensität und die Ballkontakte für die Jungs und Mädels herzustellen.
Definitiv. Und ich meine, jetzt sind wir hier in Mettingen, da weiß ich, dass du da auch ein ganz gutes Wort dafür einlegst. Aber am Ende geht es dann auch um Kontinuität. Weil wenn dann der U13-Trainer sagt, nee, mir ist es wichtig, irgendwie aufzusteigen oder ne, ich muss jetzt jetzt irgendwie anders trainieren. Dann haben die Jungs und Mädels wieder 2 Jahre was ganz anderes, werden nicht in der Form weiter ausgebildet. Und der U15-Trainer sagt dann, oh, doch, machen wir auf jeden Fall. Es geht immer nur um die Jungs und Mädels, die Spielerin oder der Spieler steht im Mittelpunkt. Dann haben wir da einfach wichtige Jahre in der Entwicklung verloren. Und deshalb ist da Kontinuität auch ganz wichtig. Und uns zurückzustellen, weil es am Ende nicht unser Spiel, sondern das der Jungs und Mädels. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, auch gegenseitig, und uns da nicht in den Vordergrund stellen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was uns die kleinen Spielformen bieten können, auch in den höheren Altersklassen. Du hast die Praxis auch schon angerissen und uns schon in Gedanken ein paar Übungen aufgezeigt. Ich glaube, jetzt wird es dann gleich so langsam Zeit, auf den Platz zu gehen. Vielleicht magst du, bevor wir zum Ende kommen, noch einen kurzen Ausblick geben, was uns da gleich mit der D-Jugend erwartet. Was hast du vor mit den Jungs und Mädels?
Definitiv ist natürlich eine spannende Altersklasse. Ist jetzt eigentlich genau dieser Übergangsbereich, über den wir gerade gesprochen haben. Wir werden in unseren klassischen 4 Blöcken auch agieren. Wir werden starten in Gleichzahl, werden da unterschiedlichste Formen sehen, verschiedene Provokationsregeln, fluide Teamgrößen. Wir werden eine Shotclock einbauen, werden dann in drehendes Angriffsrecht auch gehen, auf verschiedene Art und Weisen Flankenspieler mal mit einbauen, bevor wir dann zu Anspielern auch gehen und da dann auch mal einen Flugball mit einbauen, einen Einwurf auch mal mit drin haben, eine Hereingabe in die Box auch mal drin haben, bevor wir dann auch noch mal gemeinsam die Linie verteidigen und mal überlegen, wie kann ich denn gegen eine geordnete Abwehr denn noch durchkommen. Das ist der Plan, da wollen wir reingehen, mal gucken, wie viel wir davon schaffen, aber in der Vergangenheit hat es immer ganz gut geklappt.
Ja, ich glaube, jeder, der dir bei dieser Zusammenfassung jetzt zugehört hat, sollte mitbekommen haben, dass in den kleinen Spielformen auf jeden Fall auch für die höheren Altersklassen alles drin sein kann. Ich freue mich, gleich auf den Platz zu gehen. Bedanke mich vorher ganz herzlich, dass du dir auch die Zeit jetzt schon genommen hast für den Podcast. Freue mich, dass du hier warst und wünsche dir und dem ganzen Kompetenzteam auf jeden Fall viel Erfolg bei dem weiteren Weg der Vermittlung der Trainingsphilosophie.
Sehr gerne und vielen Dank auch.